Bis im ersten Wunder, wo Jesus gemacht hat, hat er 600 Liter Wein von bester Qualität produziert für eine Hochzeitsgesellschaft, wo der Wein ausgegangen ist. Das erste Wunder war keine Heilung, keine Totenauferweckung, keine Brotvermehrung, nein, sondern Wein in Fülle. Was hat das zu bedeuten? Wieso ist genau das erste Wunder von Jesus? Der Marcel hat schon gesagt, es geht um Freude heute. Und ich habe eine sehr schwierige Woche hinter mir. Von dort her gesehen, redet die Predigt, der Text auch zu mir. Ich hoffe, er redet auch zu euch. Und wir können alle miteinander am Schluss auch wirklich für uns verstanden haben, wie wir Freude haben oder vielleicht wieder zur Freude finden. Bei dieser Begebenheit, bei dem Hochzeug, werden ganz verschiedene Themen behandelt, die Gott ganz wichtig sind. Hochzeug heisst ja zusammenkommen. Schon erst gerade vor 2-3 Tagen wieder eins gesehen, oder gestern, glaube ich sogar. Schon Hochzeug war. Entschuldigung. Und ja, da kommen zwei zusammen. Und eigentlich wäre das Ziel, dass es nachher Frucht gibt oder Früchtchen. Und so heißt es auch im 1. Mose 1, in den Vers 27 bis 28. So schuf Gott den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er sie als Mann und Frau, schuf er sie und Gott segnete sie und gab ihnen einen Auftrag. Seid fruchtbar und vermehrt euch. Unsere Lebensgemeinschaft fruchtbar sein. Das ist der Auftrag von jedem Mensch. Nicht jeder kann den Auftrag natürlich erleben oder erfüllen. Aber jeder Mensch ist aufgerufen, unsere innere Gemeinschaft mit Gott Frucht zu bringen. Also ist auch unser, mein Job, meine Aufgabe, Frucht. Und Christus hat das im Neuen Testament noch konkretisiert. Er hat gesagt, ich bin der Bräutigam und ich möchte Leute suchen, die mit mir zusammen leben wollen, als Brut, als Gemeinde, als Gemeinschaft. Und aus dieser Verbindung zwischen ihm und mir oder uns als Gemeinschaft möchte er Frucht bringen. Und er hat das auch gesagt im Johannesevangelium: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Was Christus in uns durch seinen Geist wirken will, ist eine Frucht von dem Geist, also von seiner Gegenwart, von dieser Gemeinschaft mit mir. Und er beschreibt das so im Galaterbrief, wie die Frucht könnte aussehen. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Also ganz viel von dem, was ich brauche. Und von dem auch, was ihr vielleicht vom einen oder anderen braucht. Jetzt, das Besondere bei dem Hochzeug ist eigentlich, dass es gar nicht primär um Frucht geht, sondern es geht um Wein. Wein steht in der Bibel, many mentions, steht in der Bibel für Fröhlichkeit und Freude. Und wie kommt unsere Transformation, moderner Begriff, Transformation raus, indem man Trauben verstampft und dann geht es Saft und dann lässt man das vergären und dann geht es Spiritus, Alkohol. Spiritus ist das griechische Wort für Geist. Also eine andere Form von Geist als Heiliger Geist. Aber es geht auch Spiritus. Und die Bibel ruft uns jetzt nicht voll dem Spiritus zu werden, sondern dass wir in einer engen Gemeinschaft mit Christus erfüllt werden von seiner Gegenwart, von seinem Geist. Epheserbrief 5,18. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben, sondern lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Das heißt nicht, wir sollen besoffen werden vom Heiligen Geist, aber es heißt, dass der Christus ganz vollständig, ungehemmt, ungehindert, unbeeinträchtigt mit mir kann in Gemeinschaft leben. Und wenn er das kann, dann wird aus seiner Gegenwart und aus seiner Kraft durch seinen Geist Frucht und aus der Frucht Freude. Und das ist sein Ziel. Wir sind da nicht immer sicher, ob das sein Ziel ist. So Freude. Aber in dem Wunder von Kana wird uns genau das Spannungsfeld gezeigt zwischen, hey, da ist eine Hochzeit, irgendetwas, in einem kleinen Dorf, Kana. Und bei denen geht der Wein aus, die Freude ist weg. Und jetzt kommt Christus und produziert auf eine interessante Art und Weise auch Wein. Und wir haben hier Wein Sorte 1 und Wein Sorte 2. Mit dem wollen wir uns jetzt ein bisschen näher auseinandersetzen. Und dazu wollen wir die Begebenheit auch mal zusammen lesen. Steht im Johannesevangelium Kapitel 2. Zuerst Vers 1 bis 3 und nachher Vers 6 bis 10. Am übernächsten Tag war die Mutter von Jesus bei einer Hochzeitfeier in Kana, einem Dorf in Galiläa. Auch Jesus und seine Jünger waren zu der Feier eingeladen und während des Festes ging der Wein aus. Blöd. Und dann, im Haus gab es 6 steinerne Weinbehälter, die für die vorgeschriebene Reinigungshandlungen der Juden verwendet wurden und jeweils rund 100 Liter fassten. Jesus sprach zu den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Als sie die Krüge bis zum Rand gefüllt hatte, sagte er, schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister, also am damaligen Marcel. Sie folgten seiner Anweisung, der Zeremonienmeister kostete den Wein, er kostete von dem Wasser, das nun Wein war, und der nicht wusste, woher der Wein kam, denn nur die Diener, die ihn geschöpft hatten, wussten es, ließ er den Bräutigam holen und sagte, eigentlich schenkt ein Gastgeber den besseren Wein zuerst aus, sagte er später, wenn alle betrunken sind und es ihnen nichts mehr ausmacht, holt er den weniger guten. Du dagegen hast den besten Wein bis jetzt zurückbehalten. Ich möchte auf die Hochzeit in 4 Punkte mit euch kurz eingehen. Ist eine Hochzeit cooles Fest? Mit einem Start zu einem verheißungsvollen, was noch später kommt. Und jetzt geht der Wein aus. Modern würde man sagen, Party ist gecrashed worden. Alle sollten Freude haben. Alle freuen sich auf das, was noch kommt aus dieser neuen Gemeinschaft. Ist auch cool, dass 2 sich bereit erklären, die ja völlig unterschiedlich sind, zusammenzukommen. Und jetzt geht der Wein aus. Oder über 3 gesagt, Freude geht weg. Und es ist ja interessant, auch Leute, die nicht mit Gott leben, treten in viele Gemeinschaften ein. Es gibt Hochzeit, da musst du nicht irgendwie eine spezielle Religionszugehörigkeit haben. Auf der ganzen Welt, in allen Religionen, überall, gehen Leute zusammen und sagen, wir wollen zusammen etwas machen. Und tun das durch einen verbindlichen Akt ausdrücken. Und es gibt ganz viel Früchte daraus. Und ganz viele haben auch Spass und Freude, aber sie geht aus. Und dann kommt so wie eine Sucht, dass man eigentlich probiert, das immer wieder zu kompensieren und neu zu produzieren, dass die Freude nicht ausgeht. Scheidungsraten ist so ein Ausdruck vom Erfolg, von dem Bestreben, dass man die Freude aneinander könnte konservieren und wie weit das klingt oder eben nicht. Und darum müssen sich so viele Leute ablenken oder müssen sich mit anderen Dingen voll dröhnen, machen sich irgendwie besoffen mit irgendetwas und da braucht es nicht nur bloß Alkohol, damit sie überhaupt das Leben können ertragen. Der Mensch ohne Gott kann schon Freude haben. Der Hochzeit hat, wie kann, aber er geht aus. Und damit ist die Hochzeitsgesellschaft, wo der Wein ausgeht, ein Bild auf die heutige Zeit. Und ich glaube, ich muss noch nicht ausbreiten, wie viele Situationen es heute auf der Welt gibt, wo keine Freude ist. Zweiter Punkt. Jetzt hat es bei dem Hochzeit so 6 leere Wasserkrüge. So Fässer. Wasserkrüge ist ja so ein bisschen niedlich. Das sind Fässer. Je 100 Liter. Und die hätten sollen gefüllt sein mit Wasser, damit jeder vor dem Essen sich reinigt. So wäre der religiöse Ritus gewesen. Und das ist auch ein bisschen eine Sauerei, weil man hier noch ein bisschen mehr mit Händen gegessen, oder? Wenn jeder mit seinen dreckigen Fingern hier kommt und hier in die gemeinsamen Töpfe greift. Und also, wenn es jetzt auch nicht weiterbildlich, das ist dann nachher das Bistro unterbeleidigt. Die Töpfe sind leer, die Krüge sind leer. Die Hochzeitsgesellschaft hat also eine religiöse Anforderung gelebt, ohne Inhalt. Weil die Krüge sind da gewesen. Man hätte mir auch sagen, du, all das, was da bei uns so mit Reinigung zu hat, interessiert uns nicht. Aber die haben die Krüge gehabt, aber sie sind leer. Und auch heute lässt sich heute eine Parallele ziehen. Viele Menschen sind religiös, haben irgendwelche Wasserkrüge ums Haus herumstehen oder in ihrem Herz, irgendwelche Wasserkrüge, aber die Krüge sind leer. Sie stehen bedeutungslos umeinander. Es ist nur eine Religion, ohne Inhalt. Und wir können es noch genauer sagen. Es ist nicht einfach nur eine religiöse Lehre, sondern es ist eine fehlende Reinigung oder eine fehlende Reinigkeit. Und jetzt kommen wir zu unserem Thema Heiligkeit. Also da findet Brücke statt zum Thema Heiligkeit. Weil Reinigung, Heiligkeit heisst eigentlich rein sein. Reinigung ist der Weg zu dieser Heiligkeit. Heiligkeit heisst rein sein, heisst abgetrennt sein, super, unbeeinträchtigt, kein Dreck. Gott ist heilig in seiner Liebe. Das heisst, da gibt es keinen Dreck, Krümel von Egoismus. Und wenn die Reinigung weg ist, dann ist die Beziehung mit Gott beeinträchtigt oder sogar kaputt. Weil der Dreck steht dazwischen. Das heisst, die Hochzeitsgesellschaft in Kanaan ist nicht rein, obwohl sie Wasserkrüge hätten. Jeder nimmt an dem Hochzeitsmahl auch gewaschen teil. Jetzt aber, was haben die Steinkrüge zu tun mit der Freude? Weil am Schluss ist ja wieder Freude da. Was haben jetzt die Wasserkrüge zu tun? Und ich finde da ein ganz wichtiges Beispiel auch für uns. Wasserkrüge. Am Schluss Freude. Jesus zeigt uns den Zusammenhang zwischen Reinigung, Frucht und Freude. Er lässt die 6 Wasserkrüge durch seine Knechte randvoll füllen mit Wasser. 600 Liter. 60 Köbel, normale Köbel Wasser. 60 Mal. Also hin und her und hin und her und hin und her und hin und her und hin und her. Auch in unserer Gesellschaft ist der einzelne Mensch unheilig, unrein. Und auch der einzelne Mensch braucht Reinigung. Er braucht Reinigung. Ich brauche Reinigung. Ich habe sie grundsätzlich gebraucht, aber ich brauche sie auch für meinen Alltag. Und Jesus Christus hat die Reinigung geschaffen. Also auch nicht nur bloß gerade meine physische Reinigung. Also ich weiß nicht, wie viel Mal dass ihr duschen in der Woche. Ja. Ich hoffe öfters. Aber Hygiene ist uns wichtig, weil wir wissen, wenn wir nicht hygienisch sind, werden wir vielleicht krank oder mindestens unangenehm. Und im Geistlichen ist es genauso wichtig. Damit die Gemeinschaft funktionieren kann, braucht es Hygiene. Damit wir mit Gott zusammenleben können, braucht es Hygiene, braucht es Reinigung, weil er ist ganz sauber. Er ist ganz heilig. Und damit wir mit Gott grundsätzlich einmal überhaupt in die Gemeinschaft kommen können, hat es ein Opfer gebraucht, ein Reinigungsopfer. Eine Reinigung. Und die hat Jesus Christus geschaffen, indem er die Reinigung am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Er hat die ganze Schuld, den ganzen Dreck auf sich genommen und hat damit dazu beigetragen, dass ich sauber werde. Neue Testament heißt ein neues Kleid oder sogar ein Hochzeitskleid. Ich bin würdig geworden, in die Gemeinschaft einzutreten mit Gott. Grundsätzlich. Er hat mich badet. Da steht im Titus 3, Vers 5. Macht er uns selig nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Wir sind gewaschen, wir sind badet, wir sind super. Grundsätzlich. Aber seine Reinigung ist auch wichtig für den Alltag. Weil jeder von uns, ihr, macht am Tag Sachen, die nicht gut sind, oder macht Sachen nicht, die man hätte sollen. Und für das brauchen wir wieder Reinigung, weil das verdreckt uns. Wenn ich wieder irgendetwas gemacht habe, wo es nur um mich geht, dann verdreckt mich das. Dann macht mich das unfähig zur Liebe. Das beeinträchtigt meine Beziehung zum Heiligen Gott, zu Christus und dämpft seine Wirksamkeit in mir, dämpft der Geist. Aber es geht einen Weg, wenn ich jeden Tag zu Gott gehe, zu Christus gehe und sage, Herr, reinige mich bitte, dann macht er das. Steht im 1. Johannesbrief, er ist neu. Doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und von allem Bösen reinigt. Wir haben jederzeit Möglichkeit zur Rückkehr der Hygiene und damit zur unbeeinträchtigten Gemeinschaft mit Gott. Und die tägliche Reinigung ist nötig. Das ist wie unsere Verbindung zwischen mir und Gott, ist wie so ein Rohr. Und wenn es nicht einen Haufen Dreck drin hat, dann geht kein Wasser mehr durch. Und wenn der Rohr sauber ist, dann fließt es frei. Und Christus möchte, dass er seinen Geist in uns und seine Kraft in uns ungehindert, unbeeinträchtigt zur Auswirkung bringen kann. Jetzt hat der Petrus da gecheckt, das Waschprinzip, und dann hat er gesagt, ja, jeden Tag Vollwäschig. Und dann hat Jesus gesagt, nein, braucht es nicht, nur die Füße. Im Johannes 13, Vers 12. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu werden oder zu sein. Das heißt, wir müssen uns nicht jeden Tag, jede Woche neu bekehren, neue Lebensübergabe machen. Wir sind verbunden mit Gott in dieser Gemeinschaft. Aber die Füße reden vom Wandel, von dem, wie ich mich bewegen kann, wie bin ich fähig, in der Nachfolge zu laufen. Und die Füße müssen sauber sein, sonst geht es nicht. Und die soll ich jeden Tag waschen. Steht im Johannes 13, Vers 12. Jesus erwiderte, wer gebadet hat, braucht sich ausgenommen die Füße nicht zu waschen, um völlig rein zu sein. Kommen wir zum dritten Punkt. Genau. Jetzt passiert das Wunder. Durch das Weiterreichen von dem reinigenden Wasser gibt es eine Transformation, gibt es eine Veränderung, gibt es ein Wunder. Aus Wasser gibt es Wein. Ist relativ abgekürzt. Also der normale Prozess ist, Wasser geht in den Rebstock, Rebstock produziert Trauben, Trauben werden abgenommen, Trauben werden verstampft, Trauben werden, der Saft von der Trauben wird gärt und am Schluss gibt es Wein. Und da passiert es direkt von Wasser zu Wein. Oder es wird Freude aus Reinigung. Die Reinigung durch Jesus Christus, die erlöst mich, die befreit mich, die lässt meine Fähigkeiten und Gaben zur Entfaltung kommen unter seiner Herrschaft. Die erzielt Wirksamkeit. Liebe, die zum Fliessen kommt, bewegt neben in der Welt. Und wenn wir sehen, was wir durch Hingabe können erreichen, dann geht da Freude. Jesus hat sein Leben gegeben. Und das heisst, was für ein Jubel ist im Himmel ab jedem Einzelnen von uns und euch und in dieser Welt, wo sich in die Nachfolge gerufen hat. Er hat kacke fest Freude. Also, ganz kurz noch ein Blick auf die Knechte. Die Knechte müssen die Krüge füllen von der Reinigung. Die Knechte müssen das Wasser bringen zum Speisemeister, damit es eben die Transformation gegeben hat. Gemäss Paulus sind du und ich, wir sind die Knechte Christi. Wir haben den Job. Wir haben den Job von der Reinigung selber, gewaschen zu sehen. Wir haben den Job, die Botschaft von der Reinigung, das Evangelium, weiterzugehen. Und wenn wir da weitergehen, wenn wir das Wasser schöpfen, also wenn wir selber Wasser haben, abgefüllt, in Krüge, in Gefäß, wir sind ja alle Gefäß. Und wenn wir das dann weitergehen, dann geht es die Transformation. Dann entsteht Freude. Das ist unser Auftrag. Und das ist aber auch unsere Verheißung. Letzter Punkt. Der Qualitätscheck. Bevor der Wein an die Hochzeit weitergereicht wird, gibt es einen Quali-Check. So eine moderne Erfindung, oder? Irgendeine Kontrolle, die zwischen dir geschoben wird, und man muss einmal prüfen, ob es überhaupt richtig läuft. Und bei dem Hochzeit gibt es auch so einen Qualitätscontroller. Der Zeremonienmeister. Der prüft Trinken und Essen und alles, was an die Hochzeitsgesellschaft kommt. Und der macht jetzt einen Check. Und der Zeremonienmeister, den kann man vergleichen mit all die Leuten, die mit uns oben sind. Das sind alles so Zeremonienmeister. Die schauen alle, wie ernähren wir uns geistlich. Aha, du lesest die Bibel. Gut. Was bewegt dich in deinem Leben? Und du sagst, wow, du sagst verbunden mit dem Herrscher vom Universum und der, der dich lieb hat und der will und macht und so weiter. Ja, was hast du denn für eine Freude? Hä? Sag mal. Was hast denn du für eine Freude? Sag mir mal dein Wein. Sag mir mal dein Wein. Mal schauen, ob da unsere Hochzeitsgesellschaft herlässt an unser Leben. Und was merkt der Säkulare, der Zeremonienmeister? Nicht irgendein spezieller Typ. Der macht nur einen Quali-Check von der Freude. Der hat nichts Religiöses verstanden. Der hat nicht begriffen, dass das über Wasserkrüge und so weiter gelaufen ist. Der hat nur geschaut, wie ist die Freude? Und das Resultat ist eindeutig. Ist krass. Er schnarrt den Bräutigam an und sagt, du wahrscheinlich los. Wieso bringst du mir zuerst so einen Fussel und hättest eigentlich so etwas? Und da ist das, was Christus eigentlich sagt. Christus sagt, und die Welt sagt ja auch, ja, also wie wir leben, dass wir Nachfolger sind, ist doch krass und ist falsch und ist nicht gut und ist doch Krampf und weiss ich was. Aber die Welt, wenn sie erkennt, wie unsere Lebensprinzipien von der Nachfolge Christi mit dem Hauptmerkmal lieben zu wollen zur Freude führt, dann merken sie, wir haben etwas anderes. Jesus hat gesagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn sie eure Liebe sehen, wenn sie eure Freude sehen, wenn sie die Qualität von der Gemeinschaft, von deinem Leben sehen. Das heisst, das erste Wunder von Jesus Christus zeigt den Unterschied zwischen natürlicher Freude und sinnlicher Freude. Und jetzt hat er 600 Liter gemacht und das war ein kleines Käffchen. Jetzt nehmen wir mal schnell rechnen, so am Schluss, schauen, ob wir wach sind. Das Dorf hätte 600 Einwohner gehabt und alle Einwohner wären an der Hochzeit gegangen. Dann hätte jeder, nachdem er schon einen Haufen Wein getrunken hat, noch mal einen Liter Wein bekommen. Super. Wie im Freien Amt, oder? Das ist nicht die Aussage. Sondern die Aussage ist, es gibt so viel Wein, es gibt so viel Freude, dass es Überfluss gibt. Und das spannt den Bogen. Super, Marcel, dein Vers am Anfang. Spannt den Bogen. Christus möchte uns Freude geben, Übermass. Und ich würde jetzt euch gerne voll quatschen. Ich habe gesagt, ich habe eine ganz schwierige Woche gehabt. Ich bin noch nicht über alles drüber. Darum, das ist genau für mich gleich. Glaube ich, dass Christus auch in mir das Wunder tun will. Indem ich Reinigung zulasse, in einer engen, bereinigten Beziehung mit Gott leben und in die Nachfolge gang und treu und gehorsam bin und dann kommt Freude. Und ich bin da voll bei Masse. Freude ist das, wonach ich mich sehne. Das ist das, was ich will. Und die Bibel sagt, Freude, Relax, Seligkeit, sind alle die gleichen Wörter. Harmonie, Übereinstimmung, Freude. Christus gibt uns Freude, wenn wir uns auf seinen Weg einlassen und wenn wir nicht zulassen, dass irgendetwas zwischen uns kommt. Wenn wir Reinigung leben und akzeptieren, dass die Heiligkeit Gottes wichtig ist und alles, was uns von dieser Heiligkeit trennt, konsequent bekennen, abstreifen, dass wir unbeeinträchtigt miteinander leben können. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns durch dein Opfer Zugang zu der Heiligkeit Gottes gibst und dass du uns gewaschen hast von jedem Dreck. Und danke, dass wir jeden Tag immer wieder zu dir kommen dürfen mit unseren Unzulänglichkeiten und Schwächen. Und danke, dass da dein erstes Wunder ist, dass du sagst, ich will Freude im Überfluss für euch. Nicht irgendwie eine Anordnung, eine Regel, irgendetwas, was man machen will, sondern dein Ziel ist, dass wir Freude ernten, indem wir mit dir leben. Das ist die Aussage vom Hochzeug von Kanaan. Und deine Freude ist viel besser. Schenk, dass wir das glauben, dass wir das suchen, dass wir das ergreifen, dass wir dir vertrauen, dass wir das erleben und so dürfen Zeugnis werden, Herr, für dich. Und Menschen sich bewegen lassen, sich auch in die Freude hineingehen zu lassen. Amen.